Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und Christian Schmid.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts. Am Mikrofon der Ruben und mir gegenüber wie immer der
Christian. Hallo.
Der Titel der heutigen Episode lautet 3 neue Side-Hustles für 2021. Oder auch anders gesagt 2021. In den letzten Monaten sind uns 3 neue Side-Hustle-Ideen gekommen, sind nicht aus Gedankenspielen entstanden, sondern aus konkreten Bedarf in unserem Umfeld. Die Pandemiepolitik mit ihren Dauer-Lockdowns verändert unsere Wirtschaft in einem rasanten Tempo. Einige Branchen wird durch Berufsverbote komplett der Hahn abgedreht. Wir wissen das ja. Gastro, Bars, Restaurants, Einzelhandel und so weiter. Aber andere Branchen blühen auf. Teststation, Maskenhändler. Maskenhändler ist ein sehr guter Begriff. Ich meine, ich denke gerade an die Bundestagsabgeordnete, Abgeordneten, aber mit, Maskenhändler passt.
Mit ja. Zeithassel meinst du die Bundestagsabgeordneten?
Genau. Richtig. Öffentlicher Dienst und Großkonzerne. Auch sehr interessant, wenn man jetzt mal mitbekommt oder liest, dass gerade Daimler im ersten Quartal 2021 so viel verdient hat wie im gesamten Vorjahr.
Unglaublich.
Also, super. Oder ich meine, vor allem in China scheinen die wohl richtig gut zu verkaufen. Von 10 Mercedes-Karossen werden, glaube ich, 4 in China verkauft. Luxusautos, klar, ne? Also ja. Siehst du mal,
wie der Markt sich verschiebt.
Ja. Weil vor allen Dingen in China ist ja die Pandemie anscheinend ja überwunden. Mhm. Da ist ja wieder back to normal, nicht? Und und ich meine, letztes Jahr, korrigiere mich, wenn ich dann falsch liege, aber letztes Jahr hatten sie noch Kurzarbeit angemeldet,
oder? Ich glaube auch, ja.
Ja. Ja, und wie wir gerade festgestellt haben, gerade die kleinen Unternehmen scheinen ja noch nicht richtig oder ausreichend digitalisiert zu sein. Und aus dem Grund leiden sie.
Also unter anderem aus dem Grund. Sie leiden natürlich auch, weil sie von der Politik mehr oder weniger vergessen worden sind. Aber
ja, genau. Ja, richtig. Ja. Aber woran liegt es? Ist es die Angst oder Mangel an Wissen oder die Angst vor der Technologie, die jetzt dazu führt, dass das Projekt Digitalisierung nicht angegangen wird? Man, die müssen es ja angehen, das haben wir ja festgestellt.
Ja.
Und für viele dieser Dienstleistung oder digitalen Dienstleistung braucht es ja nicht unbedingt eine Digitalagentur, sprich, ich habe ja keine ein, aber für die man ein wahnsinniges Budget reservieren muss, sondern auch, das können ja auch Freelancer machen, also die
genau, das ist ja der
aufgrund ihrer Tagessätze oder Paketpreise relativ günstiger, also ich meine
genau, ich glaube daran scheitert es auch oft, der Mittelstand, der sucht sich eine Digitalagentur und macht ein Projekt daraus und wenn sie schlau waren, dann haben sie schon vor 3 Jahren damit angefangen. Der Einzelhändler ist jetzt in der Situation, er hat keine Einnahmen, muss seine Miete weiter bezahlen. Um mehr Umsatz machen zu können, müsste er eigentlich jetzt Click and Collect oder in irgendeiner Form digitalisieren. Und wenn man dann da Berührungsängste hat, dann hat man auch natürlich nicht das Geld, eine Digitalagentur zu beauftragen, sondern ne, man müsste in kleineren Häppchen sozusagen denken. Und genau da setzen unsere Side-Hustle-Ideen auch an.
Richtig. Und heute wollen wir 3 dieser Beratungsdienstleistungen vorstellen, die, wie der Christian ja schon gesagt hat, sich hervorragend für einen Side-Hustle eignen würden.
Ja, also die erste, Content Consultant haben wir das mal genannt. Also diese Idee ist inspiriert von einem Interview, das wir mit Katrin Muser geführt haben. Schönen Gruß nach München an dieser Stelle. Die Episode war oder ist betitelt mit Hilfe, mein Business ist zu analog. Und als wir diese Episode hier besprochen haben, ist Ruben und mir eingefallen, wie interessant wir das damals fanden. Die Katrin hat erzählt, dass sie eine Autorin hat, ihre Kundin eine Autorin, und dass sie als erstes mit ihr ein, ich sag jetzt mal, Zoom-Interview geführt hat. ein einstündiges Zoom-Interview, das natürlich dann auch eine Videoaufzeichnung, da gab es eine Videoaufzeichnung zu, da gab es eine Tonspur. Und wie sie dieses diesen Master-Content sozusagen dann danach filetiert hat in kleinen Portionen auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook und so weiter verteilt hat. Und ich sag mal, diese Idee ist so genial in der Einfachheit, dass sie uns beiden in Erinnerung geblieben ist. Also der Content Consultant hätte eben genau die Aufgabe, sagen wir, wenn man jetzt einen Kunden hat, der schon Experte ist, wie jetzt zum Beispiel der Marc Birkan, den wir neulich interviewt haben, der Urologe, dann gibt's schon reichlich Content. Oder sagen wir mal so, dann ist da genug Expertenwissen, das contentfähig wäre. Nichtsdestotrotz muss man dann schauen, wie kann ich es aufbereiten? Wo sind meine Zielgruppen? Wie muss ich es für die unterschiedlichen Zielgruppen aufbereiten? Also der Zeithassler hier müsste ein gewisses Fingerspitzengefühl für die verschiedenen Plattformen haben, aber auch ein Fingerspitzengefühl für, was könnte die Zielgruppe interessieren. Klar kann man natürlich auch recherchieren, ne? Das ist jetzt natürlich auch eine Sache, wo man mal eine Google-Recherche machen kann, eine Keyword-Recherche machen kann, um überhaupt zu sehen, welche Themen sind denn interessant. Bei den Urologen war es jetzt zum Beispiel so, dass sie gemerkt haben, diese ganzen Sex-Themen, die sind halt besonders attraktiv für das YouTube-Publikum. Und so sollte man also als Content-Consultant hingehen und sich überlegen, wie kann ich den Content aufbereiten? Wie kann ich meinem Kunden helfen, einen Redaktionsplan zu erstellen? Und im Zweifel kann ich natürlich auch daraus eine längerfristige Betreuung sozusagen machen. Ne?
Interessant ist ja bei den Urologen, die ja die YouTube-Video produzieren, dass man sicherlich da festgestellt hat, dass gerade, wie heißt es so schön, Sex-Sales, also gerade mal die sexuellen Themen oder Sex-Themen, fanden ja einen sehr großen Zuhörerschaft oder Zuschauerschaft, Zuschauerschaft, kann man das sagen?
Ja,
doch,
Publikum.
Oder genau, danke. Publikum, genau. Aber muss dann auch, da muss man auch jemanden haben, der dann auch sieht, okay, das eine ist ja wirklich Views. Also du ziehst mit Themen wie, was war ein sehr prominentes Thema?
Ich glaube, Erektionsstörung.
Ja, oder Erektionsstörung.
Viagra und sowas.
Viagra war auch so ein Zugpferd. Aber auch dann zu erkennen, dass aus diesen Views sich nicht zwangsläufig mehr Patienten generieren. Genau. Dass gerade mal die Themen, die nicht so sexy sind, ne, so nämlich die dann, wo es dann mehr so in das Thema Krankheit geht oder mögliche Krankheiten, dass diese Videos dazu beigetragen haben, dass, so habe ich es zumindest verstanden, mehr Patienten oder darüber auch Patienten generiert wurden.
Genau, das heißt, also man braucht so ein gewisses strategisches Denken. Also es reicht nicht, nur auf die Zahlen zu gucken und sich darauf zu fixieren und sagen, okay, hier haben wir die meisten Klicks bekommen, also hier machen wir jetzt weiter an der Stelle. Das ist zwar ein interessanter Indikator, aber genau das, was du gesagt hast, es ist natürlich auch wichtig, das in ein Gesamtkonzept zu gießen und sich zu überlegen, wo lohnt sich Marketing? Sind die 1000 Klicks bei dem einen Thema vielleicht sogar mehr wert als die 100.000 Klicks bei dem anderen Thema? Solche Überlegungen sind natürlich auch Teil einer solchen Beratung.
Ja, also ich meine, es ist das Gleiche, wenn jemand ein Ziel hat, seine Followerschaft zu vergrößern und viele und für ihn so sein KPI praktisch die Anzahl der Follower ist. Und das sagt ja nichts über die Qualität der Follower aus, nicht? Man, also du kannst vielleicht mit einer treuen Fangemeinde von 100 oder 200 Followern mehr herausziehen als vielleicht mit 10.000, die, ja.
We'll be right back.
Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen, 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
Genau. Und was wir auch nochmal hier an dieser Stelle auch euch als Zuhörer mitgeben wollen, ihr seid ja im Zweifel auch Content-Produzenten oder beschäftigt euch mit dem Thema. Eine interessante Überlegung ist auch, sich mal wirklich zu überlegen, wenn ich einen Teil Content habe, wie kann ich den wiederverwenden? Wie kann ich den neu formatieren? Wie kann ich aus einer größeren Sache viele kleinere Sachen machen? Also als Beispiel, mal aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn wir eine Episode erstellen, das ist ja ein Podcast, ein Audioformat, aber vorher gibt's ein Skript. Das heißt, wir haben schon mal was Schriftliches. Dann gibt's danach Shownotes, da haben wir wieder was Schriftliches. Dann macht der Ruben aus dem Audio, macht er noch im Zweifel kleine Audioportionen, die dann über Buzzsprout wiederum auf Instagram verteilt werden. Also so kleine Teaser sozusagen. Teile gehen auf YouTube als Audiospuren und die Zitate oder einige Zitate aus dem Skript werden dann auch wiederum in eine Grafik eingebettet als Instagram-Posts weit wiederverwendet. Also wir haben ein großes Thema, sagen wir mal, oder ein Wochenthema und daraus gibt es mehrere Schichten sozusagen an Content, die wir daraus produzieren. Und das ist etwas, was natürlich jeder einfach nachmachen kann. Und bei uns ist es tatsächlich auch so ein bisschen durch Experimentieren entstanden. Also das mit den Zitaten zum Beispiel ist relativ neu.
Hatten wir uns ja auch Gedanken gemacht, da ging es um die Frequenz der oder das Posting an sich. Wir hatten ja sehr spärlich Anfang gepostet. Also das waren ja, wenn es hochkam, 2 Posts in der Woche oder 2 Bilder oder Insta-Bilder. Bis wir natürlich festgestellt haben, dass wir an sich vielleicht da mehr machen können. Da haben wir praktisch die Posting-Frequenz erhöht, um unsere Episoden über die ganze Woche lang zu bewerben oder zu promoten.
Das ist natürlich auch jetzt, was du gesagt hast, das wäre natürlich auch ein Werkzeug, das ein Content-Consultant kennen sollte, ist eben diese Software, die du benutzt. Vielleicht kannst du es auch gerade mal nennen, oder?
Ja, es sind diverse. Aber die jetzt hier für Instagram heranzuziehen wäre, ist Promo Republic.
Also so eine Software zu kennen und dann auch zu wissen, wie man die bedient, das spart natürlich tatsächlich eine Menge Zeit, wenn man das einmal sonntags aufsetzt und dann über die Woche über die Woche dann ausspielt sozusagen.
Also es ist nur ein Anbieter. Es gibt sicherlich viele andere, die genau das auch tun, diese praktisch hier bei so einem Redaktionskalender helfen und dann praktisch die Posts, die du vorbereitest, automatisch dann in die Welt herauslässt. Ja. Sollte man sowieso ohnehin mal überlegen, wo kann man denn wirklich Zeit einsparen? Wo kann man das vielleicht über Tools, über Software optimieren? Weil sonst müsstest du ja jeden Tag die Uhr stellen und dann entsprechende Posts publizieren.
Genau, und dann noch ein Tipp von mir jetzt. Ich mache sowas ja auch beruflich. Ein Redaktionsplan sollte eigentlich mindestens für 3 Monate im Voraus geplant sein. Also das ist tatsächlich ein Engpass bei vielen, dass die denken, ach, ich mache jetzt erstmal 2 Wochen Content und dann schaue ich mal. Und das ist keine gute Idee, weil dann ein unglaublicher Stress und Druck entsteht. Also bevor man überhaupt loslegt, ist es wirklich schlau, schon mal 3 Monate vorgeplant zu haben. Also jetzt, ich meine jetzt 3 Monate und zum Beispiel 1 Post pro Woche. Aber dass einfach dieser Zeitraum schon mal anvisiert ist und dass man genug Content für diesen Zeitraum geschaffen hat, den man dann über die, die man dann ausspielen kann. Das hat nämlich auch den Vorteil, dass man dann genug Zeit noch hat, um sich mit Feedback zu beschäftigen, wenn das jemand kommentiert, um da drauf einzugehen. Also Dialog ist natürlich das Allerwichtigste. Und das passiert vielen, die sind so damit beschäftigt, ihren Content zu produzieren, dass sie dann komplett vergessen, auf die möglichen Kommentare oder E-Mails oder was auch immer einzugehen.
Die zweite Idee lässt sich an sich sehr gut auch mit dem Content Consultant kombinieren. Hm. Wir hatten ja in einigen unserer Episoden, ich glaube in den letzten 10 haben wir sehr oft mal über das Thema Google My Business gesprochen, dass man, wenn möglich und gerade mal, wenn man ein lokales Geschäft oder ein lokales Unternehmen ist, dass man auf dieses Tool von Google nicht verzichten sollte. Im Gegenteil, man sollte es wirklich auch annehmen und für sich nutzen. Nur ist es halt natürlich so, bei Google My Business, wir raten sehr vielen Leuten dazu, sich ja damit auseinanderzusetzen, weil viele haben halt auch nicht die Zeit oder auch nicht das Know-how.
Ja, genau.
Wollen es einfach nicht, weil sie genug mit ihrem Geschäft zu tun haben. Aber gut, gerade jetzt, wie wir wissen, entstehen ja Freiräume zeitlicher Natur und dann sollte man sich vielleicht mal überlegen, okay, wenn ich es schon nicht machen kann, aber es ist unheimlich wichtig, dass ich jetzt für mein Unternehmen jetzt mal angehe, zu überlegen, vielleicht einen Experten dort zu kontaktieren.
Also ganz konkret, stell dir vor, du wohnst irgendwo in einer Großstadt und dann guckst in deinem Viertel dich um, was gibt's da für Gastronomie? Du googelst die und stellst fest, okay, 8 von 10 haben keinen Google My Business Account. Wahrscheinlich sogar eine realistische Zahl.
Oder ganz anders gesagt, haben noch keinen verifizierten oder für sich geclaimten Google My Business Eintrag. Weil durchaus, wie wir gelernt haben, Richtig. Kann es auch sein, dass jemand, wenn jemand ein Restaurant bewerten möchte, dann tut das ja über sein Google Tool. Und in dem Moment, wo er sich dann in irgendeiner Form da einloggt, und ein Review, also eine Bewertung hinterlässt, wird automatisch oder geht Google hin und legt automatisch einen Eintrag an, der aber von dem Betreiber des Geschäftes oder des Restaurants noch nicht geclaimed wurde. Also es kann durchaus sein, dass es einen Eintrag gibt, aber der nicht aktiv von dem Gastronomen oder von dem Einzelhändler angelegt worden ist, sondern von einem User oder einem Besucher.
Genau. Und das kannst du natürlich auch erkennen, wenn du dich mit diesem Google My Business auskennst. Dann wäre das der erste Akquisepunkt sozusagen zu gucken. Als Beispiel jetzt mal in meiner Umgebung sind 10 Restaurants. Okay, 8. Da gibt's einen Eintrag und 6 davon haben den noch nicht mal geclaimed. Was natürlich auch eine gewisse Gefahr birgt, denn dann könnte diesen Eintrag auch jemand anders claimen und damit Schindluder betreiben. Also da sollte man auch wirklich ein bisschen wachsam sein, dass man seinen eigenen Google My Business Account claimt. Was gibt's da ein deutsches Wort für? Beansprucht, anmeldet.
Die Rechte anmeldet.
Die Rechte also anmeldet.
Auch, ja, genau.
Genau.
Gut, da hat man ja auch in den letzten Episoden gesagt, dass Google diese Sache ja auch sehr ernst nimmt. Das heißt, du musst, wenn du diesen Eintrag für dich in Anspruch nimmst oder claimst, um bei einem Wort zu bleiben, dann gibt es so eine Art Verifikations- oder Verifizierungstool oder Autorisierungsprozess, der da losgelöst wird. Man schickt dir eine Postkarte zu und in dieser Postkarte erhältst du einen Freischaltungscode, mit dem du dich dann diesen Eintrag verifizierst. Ja, und du auch dann derjenige bist, der Anspruch oder das Recht hat, diesen Eintrag für sich zu beanspruchen.
So, das wäre jetzt sozusagen ein Teil eines solchen Side-Hustles, dass man solche ersten Schritte mit den Kunden geht. Und wenn man das gemacht hat, dann gibt's natürlich noch viel anderes zu tun. Ich sag jetzt mal einfach so eine Seite ein bisschen einzurichten. Das haben viele schon nicht gemacht. Das wird man sehr schnell sehen, wenn man diese Google My Business Seiten besucht. Also es fängt an natürlich mit Öffnungszeiten, ein paar schöne Fotos einstellen, ein bisschen was über das Geschäft erzählen. Im Grunde genommen wie so eine Mini-Webseite. Also das, was man vielleicht auf der Webseite hat, dann könnte man theoretisch auch kondensiert auf so eine Google My Business Seite stellen. Aber da haben viele Berührungsängste, da wollen viele nicht ran. Und genau da ist natürlich eine Side-Hustle-Idee, einfach zu sagen, hey, guck mal, du hast hier eine Seite, die ist noch nicht mal geclaimed. Schau mal hier, der Konkurrent XY, der hat schon eine ziemlich optimierte Google My Business Seite. Ich bring dich dahin. Ich biete dir Folgendes an. Paket sowieso kostet, keine Ahnung, 800 Euro mit einer Grundeinrichtung. Und ja, schon ist eine Side-Hustle-Idee geboren.
Warum ist es denn so wichtig, gerade den Leuten diese Dienstleistung anzubieten? Wir hatten ja eingangs gesagt, dass gerade mal die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten sind, gerade im Einzelhandel oder auch gar bei Restaurants oder Bars. Wenn man ehrlich ist, wenn ich ein Lokal oder ein lokales Unternehmen suche, macht das in den meisten Fällen über Google. Das heißt, du gehst in die Google-Suche und gibst einfach ein, ich weiß es nicht.
Pizzeria, Belgisches Viertel.
Pizzeria in meiner Nähe. Hm. Das heißt, du bekommst dann entweder einen Google Maps-Eintrag angezeigt oder siehst in der Google-Suche eine Auswahl an Unternehmen, die angezeigt, die in deiner Nähe. Google erkennt ja, sofern du deinen Ortungsdienst eingeschaltet hast, wo du dich gerade aufhältst und kann dir Empfehlungen aussprechen. Mhm. Das sind zwei Punkte, die dann auffallen. Eins ist, du kannst entweder von dort aus direkt dieses Lokal anrufen, wenn du eine Vorbestellung machen möchtest. Und deswegen ist es auch so wichtig, dort einen Eintrag zu haben, der aber auch optimiert ist. Weil, wie es bei Google auch ist, streiten sich dann viele, viele Unternehmen um die ersten drei Plätze. Mhm. Jeder ist bestrebt, sofern er es weiß und kennt, in diesen Local Three-Pack zu kommen. Oder bei Restaurants sagt man es auch Snack-Pack. Dort reinzukommen, dadurch auch mehr Traffic und Besuch zu generieren.
Absolut, das ist ein ganz großer Wettbewerbsvorteil, ja.
Selbst da schlagen sich sehr viele um diese drei Plätze. Und dann ist es natürlich gut, wenn du jemanden hast, der dann entsprechend diesen Eintrag für dich pflegt oder einrichtet. Ja, und das ist aber dann nur die halbe Miete. Und dann kommt man ja vielleicht auch hin, deswegen sagte ich ja, es lässt sich gut mit dem Content Consultant kombinieren, weil du hast da auch die Möglichkeiten, in regelmäßigen Abständen News zu verbreiten. Es sei denn, das kannst du grafisch machen, das kannst du in Form eines Videos machen, du kannst es in Form einer Mitteilung machen. So ähnlich wie bei Facebook Facebook kann man sagen, diese Feeds. Ja, das heißt, hat natürlich den Effekt, wenn du eine Neuigkeit postest, eine Sonderaktion oder billige Pizza, greift Google diese Informationen relativ schnell auf. Mhm. Weil die haben ja auch natürlich eine Intention, dass man immer mehr Leute oder immer mehr Unternehmen in Google My Business rein bekommt. Wie soll ich sagen, belohnen sich damit, dass du mit diesem Eintrag über diese Neuigkeit relativ prominent in den Suchmaschinen Ergebnisseiten angezeigt.
Ja. Also wir machen ja immer im 9to5-Podcast sehr viel Werbung für Google My Business. Um es nochmal klarzustellen, wir bekommen gar keine Provision für, sondern wir sind wirklich überzeugt, dass das eine der unterbewertesten Tools im Moment ist, in dem ganzen Marketing-Werkzeugkasten, dass viele das leider noch ignorieren. Und gerade für die, die jetzt besonders leiden unter diesen Lockdown-Maßnahmen, wäre es besonders wichtig, sich damit zu beschäftigen. Also hier nochmal der Appell, auch wenn ihr da keinen Side-Hustle draus macht, sondern wenn ihr ein kleines Unternehmen seid, ein Startup, was auch immer, guckt euch das unbedingt mal an, Google My Business und fuchst euch da ein bisschen rein.
Und das nochmal am Rande. Es ist ja nicht nur Brancheneintrag. Du hast auch die Möglichkeiten, das ist das, was Google, was es auch so interessant macht. Du hast die Möglichkeit, auch weitere Apps einzubinden. Wenn ich jetzt in der Gastronomie sehe, dass es wenige gibt, die eine Online-Reservierung anbieten, dass du praktisch über dein Smartphone einen Tisch reservieren kannst. Okay, momentan, wir kennen die Situation, aber es wird auch besser. Aber stell dir vor, wenn du das noch als Zusatzleistung anbieten kannst, zu dem Eintrag, sagen, pass mal auf, ich werde dir noch eine Online-Reservierungs-App einbinden, sodass du nicht ständig ans Telefon laufen sollst, sondern der User sich sofort darüber bei dir eine Reservierung vornehmen kann. Mhm. Also es sind so viele Möglichkeiten, die, wenn man sich damit auseinandersetzt, kann dann eine recht gute Sache entstehen. Vor allen Dingen auch neben dem Erstellen dieses Brancheneintrags, nenne ich es einfach mal, könnte man auch auf ongoing Basis Content erstellen, welches dann über Google My Business gepostet wird.
Also wenn wir jetzt so darüber reden, könnte man da fast eine Digitalagentur draus machen.
Jetzt?
Also das sind zwei Side-Hustle-Ideen, die auf jeden Fall ausbaufähig sind. Und ich würde jetzt mal einfach behaupten, die es auch in 10 Jahren noch geben wird. Weil ich glaube nicht, dass sich das Rad nochmal zurückdrehen lässt. Also auch für jemanden, der jetzt vielleicht gerade studiert und nebenher noch Zeit hat, die meisten, die in der Generation sind ja sowieso schon haben ein bisschen natürlicheren Umgang mit solchen Apps und solchen Geschichten. Das ist ein super, super Feld, denke ich, wo man relativ schnell und unkompliziert einen Side-Hustle aufbauen kann.
Ja, dann, noch als weiteren Tipp, ganz kurz, entschuldige, konzentriert euch nur auf eine Nische. Konzentriert euch auf Elektriker, konzentriert euch auf Gastronomie, konzentriert euch auf nur Restaurants oder Clubs, weil dann ist die Ansprache auch eine ganz andere. Und die Wahrscheinlichkeit, dann darüber Kunden zu akquirieren, ist viel höher, als wenn du es mit der Gießkanne versuchst.
Ja, und die dritte Idee, die ist jetzt, die stellen wir ein bisschen kürzer nur vor, die ist noch sehr oberflächlich in unseren Köpfen. Das ist Kryptoberater, haben wir es mal genannt. Und die Idee ist entstanden aus der Situation, dass jetzt viele sich ja, heute ist natürlich ein lustiger Tag, heute ist ja der Black Friday der Kryptocurrencies. Also wir nehmen das an einem Freitag auf und heute sind die Kurse ja massiv eingebrochen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass in den letzten Wochen und Monaten sich immer mehr Leute mit Krypto beschäftigt haben. Und bei vielen scheitert es dann daran, so ähnlich wie bei dieser Technologie-Geschichte, die wir eben bei Google My Business und anderen Sachen hatten, dass viele sich das nicht zutrauen, ein Konto bei Binance zum Beispiel einzurichten oder da gewisse Berührungsängste haben und sagen, ja, ich habe da jetzt ein Konto eingerichtet, aber das ist alles ein bisschen überwältigend, was ich jetzt da sehe. Wie mache ich denn zum Beispiel, wie kaufe ich denn jetzt genau Bitcoins? Wie komme ich an andere Kryptowährungen, die vielleicht nicht über Euro oder sowas zu kaufen sind? Ja, also solche praktischen Dinge, also so wie jemand, der zum ersten Mal Aktien kauft, da hat man ja auch Fragen, okay, ein Depot, welches Depot, was ist sicher, was ist nicht sicher, wie funktioniert das? Da, glaube ich, ist auch ein großer Bedarf für jemanden, der da ein bisschen weiter ist. Das könnte man sehr, sehr gut über Telefonberatungen eigentlich anbieten, ja, dass man, oder vielleicht auch so eine Art Online-Geschichte für eine Gruppe von Leuten und dann macht man noch so Einzelberatungen, wo man sagt, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde für dich Zeit und jetzt gucken wir uns mal an, wie zahle ich denn eigentlich jetzt auf mein Depot, auf mein Wallet ein? Wie kaufe ich damit Ether? Was ist, wenn ich es verkaufen will? Was ist ein Ledger? Wo kann ich das Geld irgendwie sichern? Solche Sachen sind für viele, glaube ich, interessant, aber auch mit Ängsten besetzt.
Also gerade wo du es erzählst, wäre es auch eine Möglichkeit, nicht nur einen Kurs anzubieten, sondern vielleicht auch mal darüber nachzudenken, so eine Art Membership, so wo jeder im Monat für diese Mitgliedschaften 9 Euro oder 10 Euro bezahlt und sich die Leute dann über diese Plattform, über diese Mitgliedschaft informieren, über Neuigkeiten. Weil es ist ja nicht nur, dass man sich da ein Konto einrichtet, jemand gerade anfängt, sondern immer auf Stand zu sein, neue Entwicklungen und dann zu überlegen, so eine Art wie bei der Kunst, ein Kurator, Informationen zusammenzutragen, über einen wöchentlichen Newsletter, den man dann über diese Mitgliedschaft erhält, die Leute auf Stand hält, weil das ist ja schon ein Mehrwert, ein Nutzen, den du dann anlieferst, nicht nur zu zeigen, immer hier, ich zeig dir, wie man so ein Konto einrichtet, sondern ich begleite dich den ganzen Weg. Ich halte dich immer auf dem neuesten Stand, was die Entwicklung der einzelnen Währungen, der Altcoins, der Bitcoins und so weiter und so fort.
Das, was wir hatten den Georg ja im Interview, könnt ihr auch nochmal reinhören, eine sehr spannende Episode von Cryptory. Und das ist ja, was die auch machen, ne? Die informieren die Leute, da gibt's dann auch Online-Schulungen und so weiter. Das ist das schon weit, wenn man es noch mal ein bisschen weiter denkt, ne? Aber ich kann es mir auch vorstellen, einfach so als, sag ich jetzt mal, so kleinen Side-Hustle, wo man einfach so einen Service anbietet, hey, ich helfe dir beim Einrichten, und ich mache mit dir die ersten zwei Trades und dann bin ich wieder weg. So.
Wäre auch möglich. Ich bin ja schon in der Skalierung,
ja, also,
was man machen kann. Weil man sollte ja auch in einer Form zusehen, dass man so eine Art Recurring-System, also praktisch wiederkehrende Einnahmen erzielt. Und wenn man das mit Mehrwert verknüpfen kann, in der Tat, dass man die Leute nicht nur bei der Einrichtung hilft, das ist eine super Idee, aber dann überlegt, okay, wie kann ich das skalieren? Und skalieren wäre zum Beispiel in die Richtung zu gehen, wenn man schon eine Art Gefolgschaft aufgebaut hat, sie entsprechenden Informationen zu bedienen.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob das, während wir jetzt darüber sprechen, fällt mir auf, dass das natürlich ein wahnsinniges Vertrauensthema auch ist, ne? Und dass das wahrscheinlich auch so der Knackpunkt bei dieser Idee ist. Du musst natürlich der Person, die dir dann da hilft, der musst du ja wirklich vertrauen. Das ist ja eine relativ delikate Sache. Das ist jetzt nicht sowas wie, was weiß ich, eine Waschmaschine reparieren, sondern da ist ja jemand, der kommt sehr nah sozusagen. Also da müsste man dann vielleicht auch nochmal überlegen, ob man da eine gewisse Vorarbeit leisten müsste, in dem Sinne, dass man erstmal so eine Vertrauensbasis aufbaut, dadurch, dass man sich ein bisschen präsentiert und dass man, vielleicht müsste man doch eher in die Richtung, wie du es gerade gedacht hast, das ein bisschen größer aufziehen, weil wahrscheinlich niemand über eBay Kleinanzeigen dem Kryptoberater anrufen wird und sich einer anonymen Telefonnummer gegenüber da so nackig machen würde.
Und das ist natürlich dann die Frage, ob das dann wirklich, das könnte ja auch in der Form einer Präsentation passieren. Also ohne, dass du jetzt einen Interessenten an die Hand nimmst und sagst, so, ich zeig dir mal jetzt Schritt für Schritt, wir machen das zusammen in deinem Account, ich mache für dich einen Account, sondern zu zeigen, so, was sind die ersten Schritte, wie macht man einen Account auf bei Binance? Genau. Und dann zu sagen, Schritt für Schritt, das könnte ja auch eine Abfolge von Videos sein. So, jetzt hast du deinen Account eingestellt. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du, was dann immer auch anfällt bei der Anlegung eines Kontos.
Das war jetzt unsere dritte Idee. Ich habe jetzt noch eine Anekdote, Ruben, die wollte ich dir noch dir und unseren Zuhörern erzählen. Ist jetzt vielleicht so eine Bonus-Side-Hustle-Idee eventuell. Ich habe mit jemandem gesprochen, dessen Familie in Südafrika lebt. Und seit die den Lockdown haben, gibt's dort eine Familie, ein Ehepaar, die folgenden Zeithassel gestartet haben. Die kochen, also sind leidenschaftliche Köche, und die kochen für 8 andere Familien im Auftrag. Die erstellen über eine WhatsApp-Gruppe, erstellen die einen Wochenplan mit verschiedenen Gerichten. Die kann man dann an dem Sonntag, sage ich jetzt mal, auswählen als Familie und kann sagen, wir hätten gerne am Montag dieses, am Dienstag jenes. Entsprechend kauft dieses Ehepaar ein, kocht diese Sachen dann an dem jeweiligen Tag und dann gibt's wohl, ich glaube, einer der Kinder oder so, liefert das dann an diese 8 Familien täglich aus. Und das läuft wohl so gut, dass die jetzt damit zumindest irgendwie durch diese Pandemie kommen, weil die genug Einnahmen haben, um ihre Lebenshaltungskosten davon zu decken. Das fand ich irgendwie ein total cooles Konzept, weil du keinen Mittelsmann brauchst. Ja, du hast nicht diese Lieferando-Gebühren, die ja oft den Gastronomen so viel wegfressen an Gewinn. Und es ist irgendwie sowas so Graswurzelmäßig. Ja, ich fand das irgendwie eine richtig coole Geschichte.
Und das war es ein Haushalt oder waren das Gastronomen, die aufgrund der Pandemie jetzt
bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das war tatsächlich einfach ein Privathaushalt, die einfach gerne kochen. Und ich glaube, es hat sich auch so ein bisschen ergeben darüber, dass man einer gesagt hat, ja, ich habe im Moment überhaupt keine Lust zu kochen. Und die anderen dann gesagt haben, ja, wir kochen aber total gerne. Und da ist das irgendwie so entstanden. Und dann hat sich das so etabliert und jetzt werden jeden Sonntag diese Speisepläne, sage ich jetzt mal, rumgeschickt. Und da kann man dann Häkchen setzen und für die nächste Woche bestellen. Und es ist wohl für alle Beteiligten eine richtig coole Sache. Ja, das waren unsere 3 neuen Side-Hustle-Ideen oder vielleicht 3,5 neue Side-Hustle-Ideen für 2021. Und schreibt uns gerne, wenn ihr noch neue Sachen entdeckt habe, die es in 2020 noch nicht gab. Vielleicht kennt ihr da auch was, was euch über den Weg gelaufen ist oder vielleicht auch etwas, was ihr selber jetzt als neues Nebengeschäft, Nebeneinkommen für euch entdeckt habt. Das wäre interessant. Wir freuen uns auch immer über Leute, die sich interviewen lassen wollen. Das ist natürlich immer besonders spannend für uns, wenn wir dann so, ja, wie soll man sagen, so lebensechte Geschichten dazu haben zu solchen vielleicht abstrakteren Ideen. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und
immer wieder Sonntag.
Bis nächsten Sonntag.
Alles klar.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.